Mach's dir gemütlich.
Es ist doch nicht einfach, die richtige Position jetzt für eine Stunde, 45 Minuten geht ja. Rede voll.
Vorsicht, dein Mikro nicht kaputt machen.
Das, wichtig ist, dass mir bequem.
Du brauchst ein Sofaserum.
Ja, das Sofa ist wirklich nicht optimal. Wir müssen mal um Neues bemühen.
Ich finde es ja eigentlich ganz angenehm, aber es ist nicht zum Liegen geeignet. Ja. Aber nee. Diese Sendung ist fürs Liegen gedacht eigentlich.
Fürs Lieben?
Fürs Lieben und Liegen.
Okay.
Erwachsene Männer hören Jan Tenner.
Ich will dann noch weniger drauf sitzen, aber okay. Ich glaube, ich habe sie langsam.
Ja? Wir warten gern auf dich. Es ist so dieses... Ah, der Arsch ist zu einem Millimeter nicht ganz... die Kufen sind nicht richtig ausgerichtet.
Ihr kennt das.
Ja.
Mach schon mal weiter.
Bist du bereit? Gut. Hallo, herzlich willkommen zu Erwachsene Männer hören den Tenner. Hashtag EMJT. Und wir fangen gleich mal an mit was ganz anderem, nämlich mit Reddit Beans, was wir immer gerne in die Sendung einbauen, wenn sich's irgendwie anbietet. Und in dem Fall hat uns jemand die Mühe abgenommen, etwas zu machen, wo ich mich echt drüber freue, dass es gemacht wurde und dass ich es nicht machen muss. Und zwar hat er alles zusammengezählt, was wir wie in Folge 17 von uns gefordert, was Forbit militärisch bereits ausgegeben hat und ungefähr versucht rauszufinden, wie teuer dieser militärische Komplex von Westland, wie teuer der die Steuerzahler kommt.
Ja, ich habe es kurz überflogen. Das waren unglaubliche Zahlen.
Ja, aber ich will es auf jeden Fall noch irgendwie versuchen zusammenzurechnen. Ja, es ist auf jeden Fall absurd.
Ja,
also noch mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, schau mal.
So, wir fangen mal an. Ja. Also es dauert ein bisschen, aber denkt, stellt euch das im Kopf, visualisiert euch die ganzen Sachen, die bisher gebraucht wurden. Also wir haben einen Panzer, den M1 Abrams. Ja. Wir reden übrigens vom Jahr 1980 bis 89, als all das noch richtig neu war.
Mhm.
Ein Stück kostet 6,21 Millionen.
Er hat übrigens Abrahams genannt, so heißt Abrahams. Er übrigens nicht, sondern Abrams. Das war ein alter General, ein amerikanischer.
Ah, okay. Finde ich nicht schlimm, wenn er sich mit Militär nicht so auskennt. Ja, kostet ein Stück 6 Millionen. Die Hubschrauber, die er immer so gerne benutzt, die auch gerne mal abstürzen, kosten 21 Millionen. Das ist eigentlich krass, dass ein Black Hawk günstiger, teurer ist, zweimal, dreimal so teuer ist wie ein Panzer.
Die sind ja viel neuer.
Oder?
Ja, ach so, die Dinger.
Nee, hier kam
ach, die alten Black
Hawks. Es gibt hier auch immer eine kleine Zusammenfassung immer noch zu den jeweiligen. Ja, schon irgendwie ähnlich wie im Hörspiel. Also vielleicht hat Forbit eine eigene Version.
Ja, krass.
Für 15 Millionen.
Ich glaube, Blackhawks werden ja auch nicht in so einer hohen Stückzahl gebaut wie Panzer. Von daher, vielleicht macht sie Masse auch.
Finde ich schon aber interessant eigentlich. Ich hätte jetzt auf jeden Fall getippt, dass ein Panzer teurer ist.
Ja.
F-15 Eagle, die werden ja ab und zu benutzt. Die hört man ja immer, weil sie diesen Soundeffekt hatten.
Ja, ja.
Mit dem Doppler-Effekt so ein Eimer. Einen müssen sie mindestens haben, einen Jet. Der kostet 28 Millionen. Dann kommen Sachen wie Tankfüllung. Atomrakete kostet natürlich auch ein bisschen was. Ja. Die Entwicklung der Atomrakete, da sind wir uns noch unschlüssig, ob wir das Vorbild zuzählen wollen oder auch nicht. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Okay, 89 Millionen Laserkanone. Ein Laser pro Schuss $3,000. Nur mal so nebenbei.
Aha, okay.
Der Bunker 142 Millionen. Das Satellitensystem 15 Millionen. Entwicklung bemannter Raumsonden 400 Milliarden. Milliarden, okay.
Ja, ja.
Raumsonde mehr als eine Milliarde. Da kommen wir auf eine Gesamtsumme von, und das ist sehr interessant, 402 Milliarden, und das ist noch nicht inflationsbereinigt. Das ist der lustige Spaß dabei. Inflationsbereinigt hat auch jemand ausgerechnet. Die Leute haben echt zu viel Zeit und können zu gut Mathe. So, wir sind ungefähr bei 1025 Milliarden inflationsbereinigt, die Forbit seine Steuerzahler kostet. Und das Schlimme ist, ich könnte nicht mal sagen, ob das jetzt viel ist oder wenig.
Das ist eine Billion.
Ja, aber ist eine Billion für ein Land viel?
Ja, auf jeden Fall. Das ist fucking viel. Also USA, ich käme mich jetzt nicht
das Bundeswehrprodukt
von den USA aus dem Kopf. Aber es ist fucking viel. Guck mal, wie viele Zahlen das sind. Da musst du, das ist eine Zahl, wo du genau gucken musst, okay, Hunderte, das sind Millionen, das sind Milliarden. Solche Zahlen sind immer zu viel, egal worum es geht.
Ja, Moment, vielleicht, wenn ich es ein bisschen ranzoome, die Zahl. Dann, immer noch zu groß.
Ja, immer noch zu groß, definitiv.
Ja.
Und das sind ja nur die Sachen, die vorkommen. Was der Forbit ja sonst so den ganzen Tag macht, das wissen wir ja gar nicht.
Ja,
würden wir gerne wissen.
Spin-off ja
von Forbit würde ich mir wünschen.
Die Zeit beim Militär. Mich würde interessieren, wie Forbit überhaupt zum Militär gekommen ist. Eine Origin-Story.
Genau. Forbit beim Militär. Oh Mist.
Ey, wenn wir mal Hörspiele irgendwann machen, ist wirklich die Frage, auf wen wir uns konzentrieren. Ob wir Jan Tenner weitermachen oder ob wir vielleicht Forbits junge Jahre nehmen.
Der junge Forbit.
Der hat bestimmt auch mal irgendwann auch mal ein paar.
Das nennen wir den Abenteuer Don't Forget Forbit.
Never forget.
Never forget Forbit. Ja, Alter.
Ja.
Danke.
Danke an WCO. WCO. Kann man das cooler aussprechen, dass es nicht nach Klo klingt?
Wecho.
Vecho. Danke an Vecho für diese, doch, war sicher ziemlich aufwendig, für diese Zusammenstellung der ganzen Fakten. Wow. Aber da sind wir eigentlich schon fast, da sind wir schon hinfort, oder, mittlerweile? Wir sind im All.
Wir sind im All, auf jeden Fall. Ich meine, es lohnt sich ja auch jetzt, ne? Diese ganzen Forschungsausgaben, die er gemacht hat, die Übung mit den Panzern und Jets, denn jetzt muss es auch alles irgendwie, naja, okay, viel bringen tut's nicht.
Das meiste war sinnlos, ja, geben wir zu, aber auf die Rettung der Erde kannst du kein Preisschild kleben.
Nee, das stimmt. Aber wir haben noch was, was wir vielleicht kurz einmal in die Kamera halten wollen.
Oh ja.
Vergiss es nicht, wir machen keine Werbung für Coca-Cola.
Nein.
Denn es ist keine Coca-Cola. Schaut doch mal genau hin.
Moment, wir haben jetzt keine Close-Up-Kamera. Doch, aber ich kann noch unsere Jantenna-Close-Up-Kamera nehmen. Genau.
Ja.
Da hätten wir die spezielle name-gebrandete Cola namens Jantenna. Das sind, wie gesagt, die haben wir nicht von Cola bekommen, sondern die hat uns einen Fan geschickt, der im Übrigen die Folge 20, das Totenschiff, uns mitgegeben hat. Und meinte so, ah, lass doch ruhig mal Leute unterschreiben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hauptsache, sie konnte kurz mal Bohnenluft schnuppern. Wir haben natürlich stattdessen, wenn wir richtig cool gewesen wären, hätten wir vielleicht noch ihm was dazugelegt, ein T-Shirt oder so. Aber wir haben ihm die Kassette
zurückgeschickt.
Du immer, meine Güte. Nein, machen wir ja auch nicht. Ich sag ja gerade, dass wir selbst diesen netten Menschen nichts geschickt haben als Geschenk. Weil dann hätten wir irgendwann nichts mehr.
Ja.
Aber wir haben ihm seine Kassette gegeben. Unterschrieben.
Hm. Aber wir nehmen sie wieder vom Tisch. Weil,
echt?
Ja.
Ja, gut.
Okay. Also das ist,
es sieht sehr nach Cola aus.
Ähnlich,
ja. Aber das Tolle ist, die sind aufgeklebt. Da ist sogar eine kleine Raketenbohne. Das ist einfach zu schön, um wahr zu sein.
Ja, hat man das gesehen? Ich kann ja noch mal ein bisschen, also näher halten will ich nicht, weil es dann unscharf wird. Aber hier, wie man es so schön macht bei QVC, ja, oder so, wenn man Schmuck zeigt, damit man
das immer die Hand kann, darunter, genau. Dass man so hier, den Farbvergleich hat.
Von Simon erwähnte Raketenbohne. Hier hinten haben wir nee, das ist normal, oder?
Ich weiß nicht genau, ich habe nicht nachgelesen. Könnte gut sein, dass es auch da einen anderen
Text gibt. Das ist halt auch ausgedruckt, aber es steht da nichts.
Naja, muss ja auch nicht.
Besonderes.
Muss ja nicht.
Wieso hat man
das? Allein, dass das Papier schon so aussieht wie die typische Cola-Ummantelung, finde ich interessant.
Aber die ist noch original verschlossen. Sehr gut. Das Ding ist, würden Sie jetzt trinken tatsächlich? Ich nämlich
wie kann man die original verschließen? Ach, ich bin so ein Vollidiot. Man muss sie ja nicht aufmachen, um außen.
Richtig.
Ja, wir trinken sie nicht,
das weil schneiden sie nicht wir aber später ist. Schön raus.
Da
haben wir nicht
dran gedacht. Deswegen trinke ich auch so eine. Das ist widerlich, was ich hier gerade trinke.
Nein, das
ist
super. Verraten. Du trinkst Rocket-Donade.
Rocket-Donade.
Rocket-Donade. Und bäh, muss man dazu sagen. Bäh. Wo hast du die Colas hingetan?
Ja. Gut, jetzt haben wir lang und breit über solche Sachen geredet.
Ja, aber lass das uns ist über ja auch die Teil des Kosmos. Die Folge schnell.
Genau.
Wir haben diesmal, ich muss mich dafür. Nummer 18, Planet der Vogelmenschen. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Kann ich mich total dran erinnern, aber ich wüsste auch nicht mehr, ob sie mir gefallen hat oder nicht. Vogelmenschen finde ich generell immer langweilig.
Sie sind auf der Suche, sie suchen so ein paar Planeten ab und das ist einer von denen. Und
ja, sie hatten viel Fliegendes schon. Sie hatten den Adler, die Vogelmenschen.
Die sind unglaublich hässlich, diese Vogelmenschen, muss man mal sagen. Ne? Aber ich habe auch noch nie hübsche Vogelmenschen gesehen.
Aber da außer
bei Barbarella. Schläft Barbarella nicht mit einem Vogelmenschen und bringt ihm den Sex bei, dem blinden Vogelmenschen bei Barbarella.
Der ist auch noch blind?
Ja, der ist blind und in dem Nest.
Das ist seine Masche. Das ist seine Masche. Wie kann der denn fliegen und überhaupt was raffen, wenn er blind ist?
Ja, nee, aber der hat wirklich noch nie eine. Der ist. Nee.
Denn wahrscheinlich hat er gesagt, ich habe noch nie eine nackte Frau gesehen und sie hat einfach daraus geschlossen, der muss ja blind sein. Ja, okay, dann stimmt. Ja, ich habe Barbarella leider nicht mehr so im Kopf.
Nee, nicht in 3D?
3D.
Gibt's, glaube ich, in 3D.
Ja?
Ja, gibt's mit dieser Brille, die manchmal bei der Fernsehzeitung mit bei war.
Und das bitte war, setzen Sie jetzt
so Ihre... So habe ich Barbarella kennengelernt. Es ist eigentlich fast ein Softsex-Film, aber das steht natürlich nicht in der Fernsehzeitung. Es steht nur, du liest mit 3D, oh, Weltraum, Barbarella hört sich doch ganz geil an. So. Und dann guckst du das und als Kind hast du auch nicht so gerafft, diesen erotischen Unterton, sondern war ja ähnlich wie Flash Gordon auch ein bisschen.
Das sind die, das sind so Tretminen der Kindheit, die man vielleicht heute gar nicht mehr so kennt, weil man nicht mehr gemeinsam mit der Familie sich einen Film ausleiht. Aber man wollte damals Sci-Fi und alles mit Star Wars ähnlichem Look wollte man gucken. Und dann gab es aber auch so Sachen wie Flash Gordon.
Die Schande der Galaxis, meinst du?
Flash Gordon, ja, einfach wo sie mit dem Pimmelraumschiff rumfliegen. Und es geht nur ums Vögeln. Und das wusste man ja nicht.
Aber das war groß.
Du denkst, du guckst es mit deinen Eltern.
Ja,
okay. Und man selbst, das ist so Fremdschämen. Wofür eigentlich? Du denkst, du hast den Film ja nicht gedreht. Du bist ja nicht verantwortlich dafür, ja? Aber trotzdem sitzt man dann so da als Jugendlicher und denkt, oh Gott, ich habe gedacht, das ist wirklich irgendwas wie Star Wars.
Ja, das stimmt.
So unangenehm.
Oder deswegen, wenn man die Sachen aufgenommen hat und dahinter kamen dann diese Erotikfilme. Wie heißt sie noch? Da gab es doch riesige
Serien. Kam immer einer. Ja. Aber die waren auch nie wirklich erotisch.
Und dann spulst du es zurück und dann sehen deine Eltern, was hast du denn da aufgenommen?
Porno.
Ja, ich glaube, ich kannte das Wort gar nicht.
Nee, doch.
Ich war der Einzige, der auch den Videorekorder bedienen konnte in der Familie.
Ja?
Als sechsjähriger Bengel.
Nee, da war ich nicht der Einzige. Aber nee, es wurde viel raubkopiert bei mir. In meiner Familie.
Deine Familie?
Viele VHS-Kassetten.
Eine Familie der Raubkopierer.
Naja, ich nicht.
Aha.
Nicht mehr. Also ich bin rehabilitiert.
Ja, ist klar.
Ja.
Wir haben nicht so viel Zeit.
Oh, scheiße.
Das ist so interessant, was Simon früher als Kind
raubkopiert hat. Das passt zu diesem alten Retro-Ding vielleicht. Ja? Jetzt aber wirklich mal zu der Kassette.
Ja, okay.
Machen wir mal an. Wir haben natürlich immer noch Zeit, die Folge zu hören und drüber unseren Kopf zu erzählen. Aber wir müssen mal loslegen.
Der Eduard, ne? Immer mit dem Blick auf die Uhr.
Gut.
Vogelmenschen.
Die werden ganz sicher das Flugserum benutzen. Und welches noch? Was meinst du, welches Flugserum könnte relevant
sein? Vogelsprache.
Jan Tenner, Laura und Professor Futura haben neue Informationen über den Weg zum geheimnisvollen Planeten der 1000 Wunder bekommen. Daten, die vom Bordcomputer MIMO errechnet wurden. Von ihrem Heimatplaneten abgeschnitten, sind sie im Weltraum unterwegs auf der Suche nach dem Stein der Macht. Nur mit ihm lässt sich jede beliebige Materie in Uran verwandeln. Und nur der Besitz von Uran kann die Leonen dazu bringen, das Sperrfeld über der Erde aufzulösen. Die neuen Berechnungen des Bordcomputers bringen das Zeitraumschiff und seine Mannschaft zum Planeten der Vogelmenschen.
Ah, da ist ja unser General Forbit auch wieder zurück. Seitdem wir Oberst Anderson und seinen 10 Soldaten eine eigene militärische Abteilung an Bord des Silbervogels zugewiesen haben, ist der General zum Pendler geworden.
Ja, Professor, einmal hier, einmal da. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, wo er mir lieber ist.
Machen Sie nur Ihre Witze. Meine Leute langweilen sich zu Tode. Wann haben wir dieses Sonnensystem denn endlich erreicht?
Meinen Sie das, indem wir nach Mimos Berechnungen vielleicht den Planeten der 1000 Wunder finden werden, General?
Welches denn sonst, Mr. Tenner? Es gibt nur eines, das für uns interessant ist. Den Stein der Macht finden und den Leonen bringen, bevor sie die Erde auseinanderschneiden.
Sie wissen doch, General, der geheimnisvolle Planet liegt irgendwo in der Richtung, in die wir jetzt fliegen. Wo aber genau? In welchem der vielen Sonnensysteme? Das steht im wahrsten Sinn des Wortes noch in den Sternen.
Wenn wir ihn nur schnell finden, sonst ist es für die Erde und alle Menschen zu spät.
Richtig, Laura. Also, wann sind wir endlich in dem berechneten System?
Es kann nicht mehr lange dauern. Was meinst du, Mimo?
Es dauert überhaupt nicht mehr, meine ungeduldigen Herrschaften. Ich breche den Überlichtflug ab, wenn Sie einen Blick auf den Bildschirm werfen wollen.
Tatsächlich. Wir sind in einem Planetensystem mit einer kleinen gelben Sonne.
Die Sonne heißt nach den Informationen des mit mir zusammengeschlossenen Supercomputers übrigens Zygonia. Da! Der dritte der 12 Planeten ist der einzige, der der Erde ähnelt und Leben tragen könnte. Ich nenne ihn Zygon. Einverstanden?
Ja, ja, nenn ihn, wie du willst. Aber ist es der, den wir suchen?
Das weiß er doch nicht.
Sie, General, das müssen Sie schon selber herausfinden. Ich halte jetzt wieder ein Schwätzchen mit meinem Kollegen, dem Supercomputer.
Dummer Blechkasten. Was ist, Professor? Jan? Landen wir.
Ja, wir fliegen erstmal näher heran und betrachten ihn.
Wenn es der Planet der 1000 Wunder ist, muss er ausgestorben sein, Jan. Ich meine, das geheimnisvolle Volk, das den Stein der Macht schuf, lebt ja seit Urzeiten nicht mehr.
Wir werden sehen, Laura. Mimo, bring uns in die Atmosphäre von Zygon.
Dass Sie mich immer stören müssen. Aber gut, ich bin ja nicht so.
Ja, wie der Blitz.
Ja, General, der Silbervogel ist schon etwas anderes als Ihre lahmen Raumsonden.
Na, hören Sie auf, den General zu ärgern, Jan. Schauen Sie, da sind zwei große Kontinente mit Seen und Wäldern.
Aber das sieht nicht nach einer uralten Welt aus, Professor.
Warte, Laura. Siehst du die dunklen Flecken in der Landschaft? Mimo, wenn ich dich doch noch einmal stören dürfte, gib uns bitte eine Vergrößerung dieser Flecken auf den Schirm.
Aber nur weil Sie es sind, Mr. Teller. Oder darf ich endlich Jan zu Ihnen sagen?
Nein.
Aber sicher darfst du, Mimo. Wir sind doch Freunde. Idelib.
Jan, da ist die Vergrößerung. Das ist so lustig. Aber das sieht ja aus wie Ruinenfelder. Verfallene Städte, sicher uralt. Dann muss das der gesuchte Planet sein.
Nein, muss es nicht.
Es wäre möglich. Also, wir landen. Es sieht nicht gefährlich aus. Ich kann keine Spur von Lebewesen erkennen.
Landen wir direkt am Rand einer Stadt. Am besten dort, bei der größten von allen.
Ich werde sicherheitshalber meine Soldaten in Alarmbereitschaft versetzen. Man kann nie wissen.
Wir sollten nicht gleich mit einer kleinen Armee aussteigen, General. Denn wenn wir doch auf intelligentes Leben stoßen, dann dürfen wir es nicht gleich erschrecken.
Das ist grober Leichtsinn, Mr. Tanner.
Wir werden andere Vorkehrungen treffen. Laura, holen Sie bitte die Ampullen mit den Seren.
Sofort, Professor. Ein Glück, dass wir von der Erde genügend Grundsubstanzen mitgenommen haben. Ich bin sofort zurück.
Und Sie, General, sagen Sie Ihrem Oberst Anderson, dass er während unserer Abwesenheit das Schiff bewacht.
Aber ich komme mit.
Natürlich, General. Mimo, wir landen.
Na gut, dann stören Sie mich wenigstens nicht mehr andauernd. Wir setzen gleich auf.
Wer fliegt denn jetzt? Jan Tanner oder Mimo? Oh, die komplette Kontrolle. Aber es wirkte gerade so, als ob Jan Tanner nur sagt, ey, wir landen jetzt und dann landet.
Können wir in dieser Atmosphäre atmen?
Sonst würde ich Sie ja nicht herauslassen, Professor. Die Temperaturen sind angenehm.
Sie sind im vollkommen ausgeliefert.
Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt.
Mann, da muss man echt nett sein.
Danke sehr. Laura, nun komm. Worauf warten wir noch? Sehen wir uns die Stadt an.
Unheimlich. Es ist unheimlich hier. Dieser Geisterwind pfeift durch die Fenster der Ruinen und überall in den dunklen Eingängen der verfallenen Gebäude scheinen Augen zu sein, die uns anstarren.
Sie sind plötzlich abergläubisch geworden, General. Oder haben Sie etwa nur Angst, weil Ihre Soldaten im Schiff geblieben sind?
Still, Laura. Ich habe dieses Gefühl plötzlich auch. Wir sind jetzt mitten in der Stadt. Die Ruinen müssen einmal großartige Bauwerke gewesen sein. Wie mögen die Wesen ausgesehen haben, die hier einst lebten?
Hauptsache, sie haben den Stein der Macht geschaffen und ihn so hinterlegt, dass wir ihn schnell finden und noch schneller wieder verschwinden können. Es ist wirklich unheimlich hier und da. Haben Sie nichts gehört?
Es ist nur der Wind, General.
Nein, da war etwas anderes, ein Rascheln im Staub.
An dieses Jaulen kann ich mich gut erinnern.
Bleiben Sie stehen, Jan.
Den Wind?
An diesem Wind, ja.
Den gab es auch in der zweiten Folge, wo sie in dem Tal waren, bei dem Nebel.
Laserwaffen mitgenommen.
Das ist häufiger.
Achtung, da hat sich etwas bewegt.
Sie sehen Gespenster, General.
Dann sind es eben Gespenster, aber sie sind da. Da, schon wieder. Und da in der Ruine war ein großer Schatten.
Sie haben recht, General. Das sind noch mehr. Achtung, in Deckung. Wir werden angegriffen. Sie kommen von allen Seiten.
Zu spät, Jan. Das sind keine Schatten. Das sind lebende Wesen, die aussehen wie riesige Vögel mit Menschenköpfen und Armen unter den Flügeln. Sie haben Schleudern. Sie schießen mit Steinen auf uns.
Oh, ich bin am Kopf getroffen.
Mit Steinen.
Ich falle. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin
Vorbild innerhalb von zwei Sekunden von einer Steinschleuder niedergestreckt.
Hat er nicht seine Soldaten dabei?
Achtung, Jan. Jan, pass uns hier auf.
Oh, mein Körper ist gelähmt. Aber ich kann noch sehen und hören. Sogar sprechen. Was wie Steine aussah, müssen Wurfgeschosse sein, die mit einem Nervengift getränkt sind, das aber nur auf die Glieder wirkt.
Da! Die Vogelmenschen kommen heran. Und wir sind ihnen hilflos ausgeliefert.
Sie sind so groß wie wir und gehen auf ihren zwei krummen Beinen wie auf Stelzen. Sie haben Federn und die Gesichter sind tatsächlich menschenähnlich, aber statt Haaren haben sie weiße Federn auf dem Kopf.
Hören Sie endlich auf mit Ihrer Schilderung. Was interessiert mich das Aussehen? Hätten Sie auf mich gehört und die Soldaten mitgenommen, dann...
Dann wären die genauso überrascht worden wie wir, General. Jetzt stehen die Wesen um uns herum und starren uns aus ihren großen Augen an.
Der da mit dem besonderen Kopfschmuck, das muss ihr Häuptling sein. Er beugt sich herab.
Ich bin Xoraku.
Daran kriege ich mich
erinnern. Der König der Zygonie.
Alter, die Stimme.
Seid ihr Erdenmenschen?
Er spricht unsere Sprache. Aber das ist doch unmöglich.
Still, Laura. Lassen Sie ihn reden.
Seid ihr Erdenmenschen?
Ja, ja, König.
Oh Mann.
Wir sind in Frieden gekommen.
Der wird voll aggro die ganze
Zeit. Wir glaubten, dass dieser Planet unbewohnt sei.
Das wird er auch bald sein, weil wir...
Weil was, König?
Frage nicht so, als ob ihr das nicht schon ganz genau wüsstet.
Was sollen wir wissen?
Deine Heuchelei nützt euch nichts. Zayata, der Gott der Rache, hat euch uns in die Hände gegeben, damit ihr für das Verbrechen büßt, das ihr an unserem Volk verübt habt.
Nein, warte, König. Du irrst dich. Wir...
Das ist doch sicher wieder, du weißt schon, wer der,
ja, ich ahne schon,
der vor ihnen angetroffen, ja, ja. Rachegott ist, der ihn hatte. Hier, da kommen gleich die echt Bösen.
Ja, ja.
Der ganze Shit, den ich gerade gemacht habe, die sind schuld. So, kann ich mir richtig vorstellen, wie zwei Steine. Ja,
Rufmord, ey. So
eine Rufmord. Scheiße, vor. Galaktischer, ja. Rufmord, da muss doch was gegen geben. Das kann doch nicht sein.
Ja, was sollen die jetzt machen? Also, wir reden natürlich über zwei Steine, ne?
Ja.
Der aber wahrscheinlich schon vorher da war.
Der scheinbar da war und eben schlechte Laune hinterlassen hat. Ich finde, ich habe jetzt keine wirkliche konkrete Erinnerung. Aber alle Gizmos in meinem Kopf sind wirklich so gerade, ah, Moment, die Stimme. Als ob ich die Folge, als ob es eine der Folgen wäre, die ich halt oft gehört habe.
Ja?
Weil irgendwie diese, ja, jeder hat ja so ein paar Folgen, die hattest du halt zufällig und dann ist die Mutter mal nicht irgendwie zum Kiosk gefahren, monatelang und dann hattest du irgendwie diese Folge nur. Ich glaube, eine von den Folgen ist es. Ich glaube, die leiden auch furchtbar, diese Vogelmenschen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was und warum. Und es wird ein mega Aufwand, die zu überzeugen, dass man eben die Guten ist.
Ah, so eine Diplomatiefolge. Ey, Vogelmenschen,
vielleicht irre ich mich auch.
Beweisen, dass wir gute Menschen sind.
Es ist auf jeden Fall spannend, weil ich habe diese Stimme, finde ich echt gut. Und normalerweise hat die Antenna ja, sag ich mal, oft jetzt bei den Krass, Aliens dass du nicht gut immer die.
Findest. Ich finde die furchtbar.
Ich finde die gerade gut, weil die irgendwie so strange ist. Die, als ob sie den Filter vorher noch nie benutzt haben.
Ja, es hört sich an, als wenn einer durch einen Heliumballon irgendwie.
Stimmt, ja, ja. Aber also, es sind ja auch irgendwelche Aliens. Also ich finde es okay, wenn die auch wirklich komisch klingen. Ja. Aber du hast recht, es klingt sehr hochgepitcht.
Ich habe sie nämlich nicht so häufig gehört und ich kann es verstehen, wenn man sie häufig gehört hat, hat man sich als Kind dran gewöhnt und da hat man ja selten was kritisiert.
Genau.
Aber wenn man es jetzt, muss ich diese Stimme, also ich glaube, das ist eine Folge, die ich nie besessen hatte. Es ist tatsächlich so, deswegen hatten wir auch Probleme mit den aktuellen und hatten letztens von MP3, so wie auch heute, 17, 18, 19, habe ich nicht in meinem Besitz. Und deswegen ist für mich diese Stimme quasi neu. Ich habe diese Folge, glaube ich, nur ein, zweimal gehört.
Aber du hast auf jeden Fall recht, dass gerade Vorbild sich direkt wieder von einem Stein ausschalten lässt. Ja. Es ist einfach. Aber
wie blöd, dass sie auch alleine gehen. Bei Enterprise, der Captain, der erste Offizier lässt den Captain nie alleine auf dem Planeten
überfliegen. Der Captain will aber und überrult ihn meistens auch.
Ja, also,
aber du hast, die Diskussion gab es hier gar nicht. Einfach. Ja. Es wird immer gemacht, was Jan und Futura sagen, auch wenn es am Ende einen Stein gegen den Kopf bringt. Vorbild hatte doch den richtigen Ansatz. Lass uns mal mit unseren Soldaten rausgehen.
Vorbild entwickelt sich so langsam zu einem richtig schlauen Kerl. Jetzt im Weltraum.
Naja, ja, vielleicht.
Zeigt er sein wahres Gesicht.
Das ist wie Trolle, die irgendwie nur, wenn es sehr kalt ist, sehr smart werden, weil die ein Siliziumgehirn haben und dann ja im Lovecraft, Pratchett-Universum.
Ach so.
Terry Pratchett. Da sind Trolle doch eigentlich sau smart, weil die halt aus den Bergen kommen, wo es kalt ist und ihr Gehirn funktioniert nur da. Und sobald die runterkommen zu den Leuten, werden die unglaublich dumm. Und deswegen halten alle Trolle für dumm.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Das ist auch nur in dem Pratchett-Universum.
Ah, okay.
Aber es
gefällt mir.
Pratchett ist richtig gut. Hat Tiefe.
So. Ich muss ein Missverständnis vorlegen. Wir sind deinem Volk noch niemals begegnet.
Schweig, Erdenmensch! Du wirst noch Zeit haben, um Gnade zu winsen, wenn du auf dem Todesfelsen stehst.
Der Todesfelsen?
Der hat die Stimme von Zini, von Straß und Dienstag ein bisschen.
Ich hab's dir in unser Verlies. Wenn morgen früh die Sonne aufgeht, wird das Urteil vollstreckt werden.
Welches Urteil? Ich verlange, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden.
Ich komme auf einen furchtbaren Fehler, König. Hör uns doch wenigstens an.
Wir haben schon einmal einen Menschen angehört und teuer dafür bezahlen müssen. Nun bezahlt ihr. Trotoa, Krakutz, Sorgan, Sisso, ergreift sie.
Au! Loslassen! Sie packen uns einfach und schleifen uns zu dem eingestürzten Gebäude hin. Jan, wenn wir uns nur bewegen und wehren könnten.
Die Vogelmenschen wissen bestimmt, dass wir aus dem Raumschiff gekommen sind und werden es bewachen. Wenn Anderson sich über unser Ausbleiben wundert und uns suchen will, geht er wie wir in die Falle. Wir müssen ihn über Funk warnen, sobald die Betäubung abklingt.
Ey, die haben
Sie haben doch einen Sender mitgenommen, General.
Ja. Die Antenne kämpft gegen Laserroboter.
Daran habe ich nicht gedacht.
Und die haben nur Steine.
Das passiert einem General? Dann sind wir alle verloren und wissen noch nicht einmal, warum.
Das meine ich, diese Verzweiflung in ihrer Stimme. So an so Sachen erinnere ich mich irgendwie. Dass es eine komische Folge war, ja, wo so ein paar Sätze drin waren, die komisch klingen.
Mir tun alle Knochen weh. Aber Gott sei Dank können wir uns wieder bewegen.
Ja, aber warum haben die Zygonier den General aus diesem modrigen Verlies geholt, als wir noch gelähmt waren?
Vielleicht sind sie sich ihrer Sache nicht mehr ganz sicher und wollen ihn verhören.
So plötzlich, Professor? Eben machten die noch einen sehr überzeugten Eindruck. Wenn wir nur wüssten, was ihnen angetan worden ist.
Oder mit wem sie uns gleichsetzen. Wenn ich die Atomexplosion auf Zweisteins Wüstenplaneten nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.
Hören Sie auf, Professor. Ich mag gar nicht daran denken.
Die Zygonier haben vor kurzer Zeit eine Begegnung mit einem Menschen gehabt. Daran ließen sie keinen Zweifel. Aber nur der General besaß eine neuartige Raumsonde, die vielleicht bis hierher hätte fliegen können. Doch die wurde bei der Explosion zerstört.
Ich kann mir wirklich nur einen Menschen vorstellen, der bis hier hätte vordringen können, den Zygoniern unsere Sprache beibringen und der böse genug wäre, ihnen zu schaden.
Das kann ich mir nicht vorstellen, Professor.
Ich will einfach nicht daran glauben, dass er noch lebt.
Laura hat recht, Jan. Diese Spekulationen bringen uns nicht weiter. Überlegen wir lieber, wie wir von hier fliehen können.
Es muss inzwischen Nacht sein. Als wir überfallen wurden, war es schon später Nachmittag. Wir müssen tief unter der Erde sein. Die Vogelmenschen haben uns viele Treppen herunter in dieses Verlies geschleift.
Ich höre es rauschen. Es muss einen Fluss unter der Ruinenstadt geben. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit...
Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt zu fliehen, dann nur hier durch diese Eisentür.
Hören Sie auf, daran zu rütteln, Jan. Das hat doch keinen Zweck.
Ja, sitzen wir also wirklich in der Patsche.
Vielleicht haben wir eine Chance. Laura, geben Sie mir die Ampullen mit den Sehren. Zum Glück haben die Zygonier uns nur nach Waffen durchsucht.
Okay, jetzt, ich wollte gerade genau das sagen, aber genau dann sagt es Futura ja auch. Warum haben die nicht vorher die Sehren genommen? Sonst gehen die nicht mal zur Post, ohne drei Sehren mindestens einzuwerfen. Ja. Und plötzlich sind sie auf einem fremden Planeten. Ach, egal, wir gehen einfach mal los.
Ey, wahrscheinlich ist es aber auch total einleuchtend. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Auto. Wenn du ein Auto hast, irgendwann fährst du mit dem Auto zum Kiosk, ja, weil du einfach, ach Mann, das steht da vorne. Ja, ja. Und wenn du ein Serum hast, so, ach Mann, kein Bock, jetzt die Post zu holen oder mir ein Serum zu spritzen, ja, um das Fenster zu benutzen.
Das kann ich verstehen, aber zum Glück haben sie ja alles mitgenommen. Und die Vogelmenschen sind auch nicht die smartesten. Das ist, weil die keine Kleidung tragen. Deswegen können die das Konzept von versteckten Sachen in der Kleidung nicht nachvollziehen.
Ah, ja, ey, es ist, alles ist logisch. Du bist ganz immer auf meiner Seite und suchst nicht mehr die Fehler, sondern die logische
Erklärung. Ja, ja, es gibt immer.
Super.
Ja. Genies den haben das
produziert. Den keine Aufmerksamkeit geschenkt.
Sofort, Professor. Hier.
Was haben Sie vor, Professor?
Eines der mitgenommenen Seren macht uns immun gegen alle Gifte. Also auch gegen jenes, das die Zygonier verwenden.
Ich verstehe. Sie denken, dass die Vogelmenschen uns wieder lähmen wollen, bevor sie uns zu diesem Todesfelsen bringen. Was immer das sein mag.
Natürlich. Dann stellen wir uns erst einmal gelähmt. Und sobald sie uns nach oben gebracht haben, ergreifen wir die erstbeste Gelegenheit zur Flucht.
Aber wir müssen uns davor hüten, die Vogelmenschen zu unterschätzen, Laura. Hoffentlich kommt der General bald heil und gesund zurück. Und hat von Xoraku vielleicht etwas erfahren, das uns schlauer macht.
Da! Das kann doch schon sein.
Diese verzüchteten Wellensittiche haben ihn ins Verlies gestoßen wie ein Stück Vieh. Ich helfe Ihnen auf, General.
Danke, Jan. Ich stehe schon wieder.
Und die Kerle sind fort. Ich hätte sie überwältigen sollen.
Lassen Sie sie, Jan. Ihnen ist schrecklich mitgespielt worden. Xoraku hat mich holen lassen, damit ich unsere Schuld eingestehe.
Was Sie hoffentlich nicht getan haben.
Was sollte ich eingestehen, Professor? Xoraku hat mir dann erzählt, was sich hier Furchtbares zugetragen hat.
Was denn, General?
Ich kann es noch immer nicht glauben. Die Vogelmenschen werden uns ohne Erbarmen ihrem Rachegott opfern. Aber sie werden selbst nicht viel länger leben als wir.
Großer Gott. General, erzählen Sie.
Ich weiß jetzt, dass dies nicht unser gesuchter Planet ist. Die Zygonier bewohnten ihn seit Jahrzehntausenden. Sie entwickelten eine hohe Technologie und errichteten sogar einen Stützpunkt auf dem Nachbarplaneten, den sie Olok nennen. Dort...
Augenblick, General. Professor, hören Sie? Das Flussrauschen ist nicht mehr da.
Das interessiert mich jetzt bestimmt nicht, Laura. Was ist mit diesem Stützpunkt?
Genau. Wird sicher noch
dort wichtig. Dort arbeiteten oder arbeiten noch zygonische Wissenschaftler an biologischen und medizinischen Programmen. Bis vor einem Jahr die Katastrophe ausbrach, pendelte das einzige Raumschiff der Vogelmenschen ständig zwischen Zygon und Olok hin und her.
Was für eine Katastrophe. Vor einem Jahr, sagen Sie?
Ja. Unbekannte Mikroorganismen kamen aus dem Weltraum und haben zuerst die Städte der Zygonier angegriffen. Sie fraßen alles auf, Stein, Metall, Glas und Kunststoffe. Dann mutierten sie, ließen die Ruinenreste stehen und stürzten sich auf die Zygonier. Wer von ihnen befallen wurde, starb einen langsamen, qualvollen Tod. Von den ehemals 100.000 Vogelmenschen leben heute nur noch wenige hundert. Und die haben nur noch Tage.
Entsetzlich. Gibt es für Sie keine Hoffnung?
Auf Olok war es den Wissenschaftlern gelungen, ein Gegenmittel herzustellen, das die Mikroorganismen töten konnte. König Zuraku wollte selbst mit dem Raumschiff hinfliegen, um große Mengen des Mittels nach Zygon zu holen.
Ich ahne, was weiter geschah.
Ja, da kam ein Mensch aus dem Weltraum, erschlich sich das Vertrauen des Königs, bot sich an, für ihn nach Olok zu fliegen und stahl dem Todgeweihten das Schiff. Es gibt keinen Zweifel an seiner Beschreibung, Professor. Es war Zweistein. Er kam mit einem winzigen Raumboot, das er auf dem Wüstenplaneten versteckt hatte und mit dem er sich retten konnte.
Wie war es möglich, dass wir seine Flucht nicht...
Ganz kurz nur. Alles okay, von mir aus Raumboot. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet. Aber jetzt mal, er war schon ernsthaft pisst und panisch, als er gemerkt hat, er kann mit dem Silbervogel nicht starten. Ja. Und dann meinte er zu sich selbst, die einzige Möglichkeit, jetzt noch, genialer Zweistein mal wieder. Ja. Die einzige Möglichkeit ist jetzt nur noch mit dem Schiff von Forbit.
Ja.
Wo aber Memo meinte, geht nicht mehr.
Ja.
Weil du kriegst es nicht mehr gestartet. Dann ist er zurück, dann ist er zu Yantenna und Co., um die zu retten, damit die zusammen mit dem Silbervogel irgendwie wegfliegen. Oder sie wollten zumindest die Atombombe ausschalten. Irgendwas in der Art. Und dann ist er verschwunden und abgehauen. Also hatte er noch ein drittes Schiff.
Ja, vielleicht wusste er selber gar nichts davon.
Ja, oder irgendwie. Wie hat er denn dann in zwei Minuten des Endgames der letzten Folge noch ein Schiff bekommen?
Die haben sich ja die beiden Schiffe, die da waren, gepaart und ein kleines Raumboot zur Welt gebracht in der Zeit.
Jetzt greift er aber nach Strohhalm.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, nein, ich frage mich ja nur, denen muss das ja selbst aufgefallen sein. Die hätten das ja auch ohne... man kann ja einen Cliffhanger auch so lösen, ja, dass er am Ende irgendwie Sinn ergibt und man denkt, das ist ja fast wie diese Kurzfilme früher im Kino, die dann immer aufgehört haben und nächste Woche ging es weiter und es fing in einer anderen Situation an. Also der Cliffhanger wurde dann einfach so umgedreht. Mhm. Und so habe ich das Gefühl jetzt gerade hier, als ob sie nicht wussten, wie sie Zweistein wieder rauskriegen. Aber das hätten sie sich doch vorher überlegen können. Ist doch nicht so schwer.
Ey, ich habe auch keine Ahnung. Das ist schwierig zu erklären. Aber lass uns das einfach ignorieren.
Okay, aber falls jemand eine gute Theorie hat, mich interessiert es ja wirklich. Ja. Weil ich glaube, dass sie sich mehr dabei gedacht haben, als wir gerade jetzt raffen. Wer eine gute Theorie hat, wie immer, Reddit, irgendwo, Twitter.
Genau.
Einfach mal.
Und was so ein Raumboot kostet und so.
Ich bemerkt.
Und nun ist er auf der Suche nach dem Stein der Macht, um mit ihm das Universum zu beherrschen.
Ja, und dazu brauchte er ein schnelleres und größeres Raumschiff. Deshalb stahl er es den Zygonien.
Und verurteilte damit den Rest dieses Volkes zum Tode. General, Professor, wir können jetzt nicht mehr einfach fliehen. Wir müssen versuchen, die letzten Zygonier zu retten.
Wie denn, Jan? Sie hören uns ja nicht an.
Xuraku wird mich anhören müssen. Professor, geben Sie mir schnell das Antigiftserum. Ich muss zum König, solange noch nicht alles verloren ist. Wenn wir die letzten Zygonier retten können, retten wir damit auch uns selbst.
Geben Sie uns das Serum, Professor. Ich gehe natürlich mit, Jan.
Also gut. Aber seien Sie vorsichtig.
Vielleicht sollte ich Ihnen vorher noch sagen, was es mit diesem Todesfelsen auf sich hat. Es ist eine 200 Meter hohe Steilklippe an einem See, in dem es von Ungeheuern nur so wimmelt. Morgen bei Sonnenaufgang wollen uns die Vogelmenschen von dort oben in den See stoßen.
Noch ist es nicht so weit, General. Trommeln Sie jetzt gegen die Tür. Machen Sie viel Lärm, so viel wie Sie können.
Sie denken, dann kommt eine Wache und wir überrumpeln Sie?
Die Verliestür geht nach innen auf. Ich stelle mich hinter sie, sodass die Zygonier mich nicht sehen.
Der älteste
Bis ich sie von hinten angreife.
Los, General, Alter, Jan,
schlagen Sie Krach!
Jetzt sieht zwei Steine nicht besser aus, denke ich.
Die Mikroorganismen?
Menschen schützt es vor allen Giften und Fremdkörpern im Organismus, aber leider
nicht. Das ist so viel Lärm, wie Sie können.
Zygoniern können wir damit nicht helfen.
Das ist mehr so ein Streicheln.
Achtung, da kommt jemand.
Da kommt jemand.
Ohren schlitzen.
Nach 6 Uhr.
Müssen es 2 Wachen sein.
Fang an zu schreien, Laura. Tu, als ob du krank wärst. Und bleib in der Mitte des Raumes.
Das haben sie schon mal probiert.
Sie öffnen die Tür.
Was bedeutet der Lärm? Was ist mit dir, Erdenfrau?
Nichts ist mit ihr, aber ich weiß, was mit dir gleich ist.
Alter, ja, das ist schlagfertig.
General, nehmen Sie den anderen.
Über dieses Reden vor dem Hauen.
Hab ihn schon am Boden.
La, 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 la. Pam. Wenn er sich das nicht denken würde. Naja. Da knarzt der Synthi. Oh, das war die erste Folge. Erste Seite. Seite was? Ja, da machen wir jetzt kurz Werbung. Werbung. Und dann sehen wir uns aber direkt weiter in einer Minute mit Erwachsene Männer hören die Antenne. Planet der Vogelmenschen. Folge 2. Bist du da noch wach?
Ob ich wach bin?
Ob du dann noch wach bist?
Ja, natürlich. Wieso soll ich sicher aus, ob ich einpenne? Ich bin gezeigt, sagt man ja.
Gezeigt! Was passiert? Ja, du kennst die Folge noch nicht so. Und nee, ich finde sie gut. Also, wir werden beide wach und aufmerksam sein gleich wieder hier.